Jetzt bin ich hoffentlich verstärkt und ihr könnt mich gut hören. Könnt ihr mich hören? Wunderbar. Jetzt kommt's. Super. Also ich freue mich total, wieder in der, ich mach's ein bisschen weiter weg, in der neuen Heimat zu sein. Wir waren ja jetzt eine Woche weg und wir sollen euch liebe Grüße mitbringen aus Freudenstadt. Das ist die Gemeinde vom Jivco. Vielleicht kennen einige die Gemeinde oder ihn. Genau, da waren wir. Es war sehr schön und wir haben den Schwarzwald genossen. Ich atme, glaube ich, ins Mikrofon. Weiter weg irgendwie. Nicht zur Nase. Mensch, das ist aber kompliziert. Nee, ist immer noch bei der Nase. So? So ist gut, oder? Okay, besser. Wunderbar, diese Technik. So. Ja, das ist ganz spannend. Ich bin total begeistert, was Gott alles heute schon im Gottesdienst, wie er schon zu uns gesprochen hat. Und dass viele von euch, glaube ich, irgendwie das auch gemerkt haben, dass Gott redet und vielleicht wurdet ihr auch schon persönlich angesprochen. Und ich habe nämlich überlegt, was ich predigen soll heute und ich war mir sehr unsicher bis heute Morgen, ob diese Predigt überhaupt die richtige ist und ich glaube, sie ist richtig. Und es ist nicht eine typische Pfingstpredigt, heute ist ja Pfingsten, das haben wir noch gar nicht so richtig bemerkt, oder? Also obwohl der Heilige Geist spricht, das ist super. Ich werde heute nicht in Zungen predigen, aber der Heilige Geist spricht zu unseren Herzen, das ist wunderbar. Und ich habe euch heute ein ganz, ein bisschen heikles Thema mitgebracht. Ich hoffe, ihr verkraftet das. Und es ist mal wieder auch aus dem Alten Testament eine Geschichte, aber wir kommen dann noch zum Neuen Testament. Und ja, ihr werdet vielleicht merken, warum der ganze Gottesdienst, dass Gott den schon vorbereitet hat, das passt irgendwie gut zusammen, finde ich. Das ist schön. Ja, lasst uns doch gleich reinspringen in den Text. Ich werde ihn ein bisschen überfliegen, sonst ist er ein bisschen lang. Aber wir gucken uns heute eine Person ganz besonders an. Das ist eine ganz besondere Frau, die kommt in der Bibel vor. Und es kommen ja in den Hauptrollen sozusagen oft Männer vor in der Bibel. Aber es gibt auch einige sehr starke Frauen, die drin vorkommen. Und das ist eine ganz, ganz besondere. Und wir lesen mal aus Josua 2. Wenn ihr eine Bibel habt, könnt ihr gerne mitlesen. Wir schauen uns an die Geschichte von Rahab. Also es geht hier in diesem Text, wo sie hauptsächlich vorkommt, geht es darum, dass das Volk Israel Jericho einnehmen möchte. Und Rahab selbst wohnt also in dieser Stadt und sie hilft ihnen dabei. Und, aber anstatt, dass wir uns das Volk Israel heute irgendwie oder so genauer anschauen, wollen wir uns Rahab genauer anschauen. Und wir fangen mal an, ganz am Anfang von Josua 2. Ich lese mal. Ich habe jetzt Neues Leben rausgesucht. Ihr könnt auch in eure Übersetzung. Sollte ungefähr das Gleiche stehen. Also, Josua entsandte heimlich zwei Spione aus dem israelitischen Lager in Schittim. Er wies sie an, erkundet das Land, vor allem die Gegend um Jericho. Die beiden Männer brachen auf und kamen in das Haus einer Prostituierten namens Rahab. Dort blieben sie über Nacht. Doch jemand hatte dem König von Jericho zugetragen, heute Nacht sind israelitische Männer gekommen, um das Land auszuspionieren. Deshalb ließ der König von Jericho Rahab sagen, schick die Männer heraus, die in dein Haus gekommen sind. Sie wurden gesandt, um das Land auszuspionieren. So, hier halten wir mal an. Die Geschichte kennt ihr vielleicht auch schon, ist aber auch nicht schlimm. Wir wollen uns ein paar Sachen genauer anschauen. Interessant ist, das ist doppelt bemerkenswert, dass Rahab hier eine ganz zentrale Rolle in der Geschichte einnimmt. Sie wird nämlich mit Namen genannt und die zwei Spione oder Kundschafter, die haben noch nicht mal Namen. Also hier ist eindeutig die Rahab jemand ganz Besonderes, auf die wir achten sollen. Das wird uns so quasi schon suggeriert. Und ja, interessant ist, dass das wird sich auch in der Bibel ändert sich das nicht. Von ihr wird immer gesprochen, das ist Rahab, die Prostituierte. Also diesen Titel, den wird sie nicht los. Und da ist die Bibel hier sehr ehrlich. Und ja, die Spione bleiben dort über Nacht. Und wir gehen davon aus, dass sie keinerlei sozusagen Dienstleistungen in Anspruch genommen haben, sondern dass sie da tatsächlich genächtigt haben. Einige glauben, dass Rahab oder dass damals so eine typische Jobbeschreibung, das wäre, dass sie auch ein bisschen wie eine Gastwirtin ist. Also sie beherbergt auch Leute mit so gewissen Extras, die man dazu buchen kann. Ne? Aber so ungefähr könnte man sich das vorstellen. Und ja, sie ist also keine Israelitin, sie ist da, sie ist kananäisch und sie ja, hat keinen guten Beruf. Und ich habe mir so gedacht, heute werden wir noch ein bisschen über dieses Thema sozusagen nachdenken, weil ich das ein sehr wichtiges Thema finde, was auch aktuell ist nach wie vor. Prostitution gibt es in so gut wie jedem Land. In manchen ist es verboten, in manchen ist es eingeschränkt erlaubt oder es gibt verschiedene Gesetze. Und ich glaube, das ist ein Beruf, den man sich nicht so ohne weiteres freiwillig aussucht. Ich denke, das ist nichts, was irgendjemand gerne machen möchte. Und deswegen können wir einmal kurz darüber nachdenken, wie kann das sein, dass jemand in so einem Beruf landet, ja, in so einer, ja, das macht um seinen Lebensunterhalt verdient. Und uns wird hier nicht viel zum Hintergrund von Rahab gesagt, aber wir können einige Vermutungen anstellen und ein bisschen zwischen den Zeilen lesen. Also es ist sehr gut denkbar, dass sie nicht mit ihrer Familie zusammengelebt hat, sondern dass sie ein bisschen, entweder war sie ein Querdenker und hat sich selbstständig gemacht, also ist abgehauen oder sie wurde einfach rausgeschmissen von zu Hause und irgendwie war das Einzige, wie sie eine Möglichkeit sah, überhaupt ihren Lebensunterhalt zu verdienen. Und wir lesen noch ein bisschen weiter, wir erfahren noch mehr über Rahab, auch so ein bisschen zwischen den Zeilen, aber genau, einiges steht noch da. Ich lese mal ab Vers 6. Also wir hatten ja gerade gesehen, dass die Spione zu ihr gekommen sind und dort übernächtigt haben. Und jetzt soll sie die rausgeben, aber das macht sie nicht. Vers 6. Sie hatte die beiden aber auf das Dach des Hauses gebracht und unter einigen Flachsbündeln versteckt, die dort aufgeschichtet waren. Aha, also auf ihrem Dach ist Flachs. Das kann bedeuten, weil wir auch noch später sehen, wenn ihr die Geschichte kennt mit dem Seil, es kann gut sein, dass sie mit Stoffproduktion irgendwie beschäftigt war, also dass das noch ein Nebenverdienst irgendwie war. Sie hat Flachs oben auf dem Dach gehabt. Ich habe extra mal nachgelesen, weil ich ja Stadtkind bin und nicht Landkind, wie das funktioniert, aber Flachs muss man so, das wird quasi verrottet und dann ganz platt gesagt geschält, also das hat so eine holzige äußere Schicht und das muss man irgendwie abbekommen und dann hat man diese Fasern innen drin, daraus kann man Leinen machen oder jetzt vielleicht auch ein Seil. Und so kann es also gut sein, dass das auch Teil ihres Lebensunterhaltes war, dass sie dort den Flachs also auf dem Dach hat trocknen lassen. Und darunter versteckt sie jetzt also die israelitischen Spione. Und sie erzählt den Männern, die jetzt die Spione suchen, aus ihrer eigenen Stadt, erzählt sie also, sie lügt und sagt, die waren hier, aber die sind schon wieder weg und vielleicht könnt ihr sie ja noch einholen. Aber eigentlich hat sie versteckt. Und sie hat also, sie bringt sich damit in Lebensgefahr, weil wenn das rauskommt, dass sie die versteckt, dann würde sie wahrscheinlich die Todesstrafe dafür bekommen. Das ist ja Verrat, was sie da tut. Ja. Wir schauen uns nochmal weiter, wie die Geschichte geht. Also, in Vers 9 sagt sie, ich weiß, dass der Herr euch dieses Land gegeben hat, sagte sie zu ihnen. Wir haben alle große Angst vor euch. Die Leute fürchten sich entsetzlich. Denn wir haben gehört, wie der Herr euch trockenen Fußes durch das Rote Meer gebracht hat, als ihr aus Ägypten auszogt. Also hier erzählt Rahab, was sie schon gehört hat. Und das ist ein bisschen prophetisch. Sie sagt, ich weiß, dass der Herr euch dieses Land gegeben hat. Ja, also das ist interessant, dass sie das erkannt hat. Und sie sagt, wir haben große Angst. Und wir haben gehört, das finde ich erstaunlich, sie hat gehört von den Wundern, die Gott getan hat. Oftmals waren die Israeliten ja diejenigen, die gezweifelt haben an Gottes Allmacht, obwohl sie die Wunder die ganze Zeit gesehen haben. Und hier kommt also irgendeine Frau aus einem anderen Land, quasi aus einer anderen Kultur, und sie sagt, also wir wissen genau, was passiert ist. Der hat euch durch das Meer geführt, trockenen Fußes. Also das ist krass, das muss sich ja verbreitet haben, diese Botschaft. Und das hat ganz schön Ehrfurcht gebracht. Und jetzt sagt sie noch ein paar Sachen zu den anderen Königen, was damit passiert ist, dass das schrecklich ist. Keiner hat noch den Mut zu kämpfen. Jetzt sind wir bei Vers 11. Denn der Herr, euer Gott, ist der Gott oben im Himmel und unten auf der Erde. Und das ist ein ganz starkes Bekenntnis, was sie hier sagt. Sie sagt, der Herr, euer Gott. Und das ist ganz typisch, das werdet ihr in der Bibel oft finden, dass Sachen so doppelt sind. Also manchmal ist es so ein Merismus nennt man das, dann sagt man zum Beispiel im Himmel und auf der Erde. Das ist ganz typisch jüdische oder hebräische Gespräch, also so redet man, das ist ein bisschen poetisch, man sagt Sachen so quasi doppelt und dann nochmal anders. Und hier sagt sie, der Herr, euer Gott. Und das ist auch eine Formulierung, die die Israeliten verwendet haben. Sie sagen, der Herr, unser Gott oder Adonai Eloheinu. Genau, der Herr, unser Gott. Das ist immer diese doppelte Und genau diese Formulierung verwendet sie hier. Also vielleicht hat sie schon irgendwie noch mehr von Gott gehört. Das wissen wir nicht genau, aber interessant, dass sie das so sagt. Und sie sagt, denn der Herr, euer Gott, ist der Gott oben im Himmel und unten auf der Erde. Und das ist ein ganz starkes Bekenntnis, weil in ihrer Kultur war es ganz normal zu glauben, dass es viele Götter gab. Es gab einige, Übergötter, die waren im Himmel tätig. Und dann gab es die normalen Götter, die waren mit irgendwelchen Aufgaben auf der Erde betraut. Und in deren Denken ist es also unmöglich, dass ein Gott so das alles macht oder so. Aber sie erkennt, hier ist der Gott, euer Gott, der eine Gott, der hat alles unter Kontrolle. Der ist allmächtig. Und das ist, ich finde das stark, das muss irgendwie eine Offenbarung sein, die sie hat. Sie hat ja auch so prophetisch quasi schon gesagt, das Land hat Gott euch gegeben. Sie hat das erkannt. Also irgendwie kriegen wir den Eindruck, Gott hat sich ihr irgendwie ein bisschen gezeigt. Sie hat irgendwas erkannt. Das ist übernatürlich. Und jetzt hat sie also ja den Spion geholfen und sie ist eine sehr schlaue Frau und sie macht einen guten Deal aus. Sie sagt, ich habe euch geholfen und deswegen beschützt ihr mich und meine Familie. Und dann geht das hier ein bisschen hin und her und die können sich einigen und die Bedingung ist, die beiden Spione sagen, wir bürgen mit unserem Leben dafür, dass keiner umkommt, der bei dir in deinem Haus ist. Und deswegen, das ist noch so ein bisschen, wir können vermuten, dass sie eben alleine gewohnt hat. Das entspricht auch so ein bisschen ihrem Beruf, dass sie nicht bei ihrer Familie gewohnt hat, sonst hätte sie diesen Beruf wahrscheinlich, das würde nicht gehen. Also wohnt sie in so einem kleinen Häuschen ganz am Stadtrand, direkt an der Mauer, das heißt sogar in der Mauer hat sie gewohnt. Wir können uns ein bisschen versuchen vorzustellen, wie das aussah. Und deswegen wird das hier auch so betont, dass die Familie in ihrem Haus sein muss, damit sie auch Schutz finden kann. Also die Spione sagen, wenn sie nicht in deinem Haus sind, können wir keine Verantwortung übernehmen. Aber jeder, der in deinem Haus ist, den werden wir nicht umbringen. Und so einigen sie sich und dann in Vers 15 lesen wir, darauf ließ Rahab die beiden an einem Seil durchs Fenster hinab. Ihr Haus war nämlich in die Stadtmauer gebaut. Und jetzt gibt sie ihnen noch Tipps, wie sie also flüchten können ins Gebirge. Dann sagt sie, wartet dort 3 Tage und dann könnt ihr wieder nach Hause, dann werden euch die Leute, die euch suchen, nicht finden. Also, das ist sehr gut. Und sie machen sich also dieses Zeichen aus, dass sie und ihr Haus verschont werden. Und das lesen wir in Vers 21. Einverstanden, sie haben sich geeinigt, antwortete Rahab und schickte sie auf den Weg. Das rote Seil band sie ans Fenster. Das war nämlich das Zeichen, dass das Haus verschont werden sollte. Und das ist ganz spannend, weil das eigentlich auch wieder was Prophetisches ist. Es ist eine messianische Prophetie, die wir hier sehen. Das rote Seil, das steht für das Blut Christi. Und es gibt ja auch noch andere Geschichten im Alten Testament, wo sie die Türpfosten mit Blut angestrichen haben. Das ist ein Zeichen, das ist ein Vorzeichen von diesem, ja, wodurch wir gerettet werden. Wir werden durch das Blut Jesu, wenn wir gerettet. Und das ist hier auch symbolisch festgehalten in dieser roten Schnur oder in diesem roten Seil. Und hier ist nochmal dieser Hinweis sozusagen indirekt, dass sie also ein rotes Seil hat, lässt vermuten, dass sie mit Stoffen zu tun hat und auch Stoffe gefärbt hat. Also sie hat ja auch rote Farbe irgendwie, mit denen sie Stoffe gefärbt hat oder auch das Seil. Also das war irgendwie auch noch Teil ihrer Geldquelle, sage ich mal. Ja, und jetzt gehen also die Spione dann zurück, aber das ist für uns nicht ganz so interessant. Wir springen jetzt ein bisschen weiter nach Josua 6. Das ist sozusagen das Ende von ihrer Geschichte, mehr oder weniger. Da wird jetzt Jericho eingenommen. Das kennt ihr vielleicht. Die laufen 7 Tage lang laufen sie um die Mauern und brüllen und das stürzt ein und das ist ganz spektakulär. Und dann wird uns gesagt, jetzt Josua 6, das ist das Ende, 22 bis 25. Ich lese nochmal. Zu den beiden Kundschaftern sagte Josua, geht zum Haus der Prostituierten und holt sie und ihre ganze Familie heraus, wie ihr versprochen habt. Und die jungen Männer, die die Stadt ausgekundschaftet hatten, gingen hinein und holten Rahab und ihre ganze Familie, ihren Vater, ihre Mutter, ihre Brüder und alle anderen Verwandten. Sie brachten sie in die Nähe des israelitischen Lagers. Danach brannten die Israeliten die Stadt vollständig nieder. Nur die silbernen, goldenen, kupfernen und eisernen Gegenstände wurden in die Schatzkammer des Hauses des Herrn gebracht. Die Prostituierte Rahab und alle ihre Verwandten wurden von Josua verschont, weil sie die Kundschafter versteckt hatte, die Josua nach Jericho geschickt hatte. Noch heute lebt sie beim israelitischen Volk. Diesen Schlusssatz finde ich interessant. Das klingt fast wie bei so einem Märchen. Wenn sie nicht gestorben sind, leben sie noch heute. Hier wird jetzt gesagt, Dort noch heute leben sie beim israelitischen Volk. Also es ist interessant, dass Rahab so viel Aufmerksamkeit geschenkt wird in diesem Text. Also dem Text, ist es ganz, dem, der das geschrieben hat hier, dem ist es ganz wichtig zu sagen, was passiert ist. Und auch genau die Geschichte von Rahab. Also es ist wirklich ein ganz besonderes Augenmerk hier darauf. So, ich muss ein bisschen gucken, dass ich mich nicht verzettel. Aber wir schaffen das in der Zeit. So, ja, also das war die Geschichte von Rahab. Und Rahab hatte ein einfaches Leben. Aus irgendeinem Grund hat sie diesen Beruf, wenn wir es so nennen können, gewählt. In Deutschland ist es ja auch ein anerkannter Beruf. Da muss man, glaube ich, auch Steuern zahlen. Also, ja, und das war nicht schön, aber das war ihr Leben. Und Gott hat das gesehen und sie hatte diese einmalige Chance, da rauszukommen. Und man kann natürlich sagen, sie ist eine Verräterin und sie hat gelogen. Und ich glaube, gerade dieser Punkt, da haben sich viele Gedanken darüber zerbrochen, dass sie gelogen hat. Ich denke, das ist uns kein Vorbild. Ich weiß nicht, was passiert wäre, hätte sie nicht gelogen, aber das müssen wir einfach ganz ehrlich sagen, wir wissen nicht, es ist nicht gut zu lügen und das bleibt auch so, das können wir nicht von ihr lernen. Aber eine Sache können wir auf jeden Fall von ihr lernen. Wir können von ihr lernen, den Glauben, den sie hatte, diesen großen Glauben, sie hat alles auf eine Karte gesetzt. Und du kannst ja mal nachdenken, vielleicht ist dir auch schon was gekommen in deinem Leben, wo du... wo du vielleicht nicht sicher bist, wie es weitergeht, oder weil diese Situation von Rahab war auch fast auswegslos. Also sie hat alles auf eine Karte gesetzt. Ihre einzige Hoffnung war Gott. Sie hat gesagt, das wird alles untergehen hier, aber daran hat sie geglaubt und sie hat ja alles daran gesetzt. Und ja, vielleicht können wir in unserem Leben, haben wir Sachen auch irgendwie aufgegeben oder gesagt, das ist auswegslos, da kann sich nichts mehr ändern. Wo ist vielleicht in deinem Leben eine Sache, wo du erneut Mut fassen kannst, wo Gott was ändern kann, wo du vielleicht die Hoffnung aufgegeben hast. Und ich kann nicht versprechen, dass alles sozusagen in Erfüllung geht, was wir uns wünschen. Aber ich glaube, dass die beste Adresse, an die wir uns wenden können, ist dabei wirklich unser Vater im Himmel. Und deswegen ist es gut, wenn wir sowas auch im Gebet einfach immer wieder vor Gott bringen, weil wir uns dann ihm nähern und er eingreifen kann. Und wenn er die Situation nicht ändert, dann wird er unser Herz ändern. Und es wird uns näher zu ihm bringen. So, die Geschichte von Rahab, die ist hier theoretisch vorbei, aber sie taucht nochmal auf im Neuen Testament. Und das ist ganz spannend. Das schauen wir uns mal an. Matthäus 1, das ist dieser Stammbaum, der jetzt nicht so spannend aussieht, aber es ist interessant, weil sie darin vorkommt. Das ist der Stammbaum von Jesus, die Vorfahren von Jesus. Und da lesen wir in Vers 5 und 6, Salmon war der Vater von Boas. Seine Mutter war Rahab. Boas war der Vater von Obed, seine Mutter war Ruth. Obed war der Vater von Isai und Isai der Vater von König David. Also wir sehen hier, vielleicht war es ein bisschen schnell, viele Namen, also Salmon ist der Vater von Boas, seine Mutter war Rahab. Also indirekt wird gesagt, Rahab und Salmon hatten einen Sohn, nämlich Boas. Und Salmon, der war wahrscheinlich ein Israelit. Das heißt, Rahab hat nochmal geheiratet, jemand aus dem Volk Israel. Sie ist also aus Jericho rausgekommen und hat nochmal geheiratet, hat einen Mann gehabt von den Israeliten und hat einen Sohn bekommen und das ist Boas. Und Boas kennen vor allem die jetzt ILD gemacht haben. Ja, woher kennt ihr den? Ja genau, aus der Geschichte von Ruth. Boas und Ruth, steht ja auch hier indirekt, die haben wiederum einen Sohn gehabt, der hat einen Sohn gehabt und dessen Sohn ist David, König David. Das heißt, diese Prostituierte, wie sie ja immer wieder genannt wird, Rahab, taucht hier auf in dem königlichen Stammbaum von David und von Jesus. Und das ist mehrfach interessant. Also es ist toll, dass das zeigt uns, dass Jesus nicht nur für die Juden gekommen ist, sondern dass die anderen Völker auch teilhaben an der Erlösung. Sie sind Teil des Stammbaums. Also Gott wird Mensch, Jesus wird geboren und das nicht irgendwie perfekt im jüdischen Sinne vielleicht, sondern es ist so ein bisschen, Gott benutzt diese Wege, diese krummen Wege, sag ich mal, um seinen Sohn uns zu schenken. Also total faszinierend finde ich das, dass Gott sich wirklich auf unsere Ebene begibt und Mensch wird und ja, das nicht nur fürs Volk Israel, sondern für alle Menschen. Und auch die anderen Frauennamen, die in dem Stammbaum auftauchen, sind auch, glaube ich, keine Israeliten. Also für alle Völker ist Jesus gekommen und sie werden dort mit erwähnt, und haben einen Ehrenplatz, wenn man so will, in dieser Ahnenliste. Ja. Also Rahab gehört mit dazu, zu dieser Linie, aus der auch Jesus dann stammt. So, jetzt gucken wir uns noch eine Bibelstelle an. Es gibt noch zwei Bibelstellen. Also diese Frau ist nämlich sehr berühmt sozusagen. Viele haben darüber nachgedacht. In Jakobus 2 wird sie nochmal erwähnt. Und das ist spannend, weil dort, dort steht sie neben Abraham zum Beispiel. Also sie wird verglichen mit Figuren, an die wir eher denken würden, wenn wir an einen Helden sozusagen denken. Aber sie taucht hier mit auf. Und ihr großer Glaube wird hier, gelobt, weil er Ausdruck gefunden hat in ihren Taten. Ich lese mal kurz, Vers 25. Auch die Hure Rahab wurde durch ihr Handeln vor Gott gerecht gesprochen, als sie die Kundschafter versteckte und sie auf einem anderen Weg in Sicherheit brachte. Es ist nur ein Satz, in dem sie erwähnt wird, aber sie wird erwähnt und der Kontext ist krass, dass eben dort hervorgehoben wird, Glaube ohne Werke ist tot, das ist Jakobus ganz wichtig. Und er sagt, bei Rahab können wir genau das sehen. Sie hatte einen so starken Glauben. Sie hat alles auf eine Karte gesetzt und sie hat das getan, was sie geglaubt hat. Sie hat diese ganze Hoffnung darauf gesetzt. Und das fällt mir manchmal schwer in meinem Leben, also wirklich so dieses alles auf eine Karte setzen und Gott ganz, ganz zu vertrauen und die Kontrolle loszulassen. Vielleicht kennt ihr das, das ist schwierig. Wir wollen gerne alles in der Hand behalten und selber kontrollieren. Wir schauen uns noch den anderen Vers an, wo Rahab vorkommt. Das ist in Hebräer 11. Und dann sind wir fertig mit dem Hin- und Herwälzen. In Hebräer 11, wo es um die Glaubenshelden geht. Also auch wieder Abraham und diese großen Leute, die wirklich Glauben bewiesen haben. Vers 31, da lesen wir, durch den Glauben kam die Prostituierte Rahab nicht mit den anderen Einwohnern der Stadt um, die sich geweigert hatten, Gott zu gehorchen. Denn sie hatte die Kundschafter freundlich aufgenommen. Also einfach diese Tatsache, dass sie wieder erwähnt wird hier, die finde ich einfach faszinierend, weil eben ja, sie nicht nur irgendeine Frau ist, sondern sie wird so hervorgehoben. Und obwohl immer steht, die Prostituierte Rahab, also das wird nicht verschönigt oder so, es wird nicht beschönigt, sie taucht hier auf. Und das zeigt einfach, wie groß Gottes Gnade ist und wie dass sein Plan einfach weiterreicht. Und ich fand das heute ganz toll im Gottesdienst, deswegen dachte ich, irgendwie passt es doch rein. Die Pfingstpredigt, die handelte auch von Buße. Und ich glaube, das ist genau das, was Rahab passiert ist, sonst würde sie nicht hier in der Bibel auftauchen. Irgendwas hat sich bei ihr geändert. Sie hat eine Offenbarung gehabt von Gott, sie hat ihn irgendwie erkannt und ihr Leben hat sich total gewendet, hat sich gewandelt. Und das ist eine Möglichkeit, die Gott uns auch anbietet. Und es gibt da leider keine Abkürzung. Wir können nicht einfach nur zu Gott kommen, ja, er liebt mich. Ja, das stimmt, Gott liebt mich so, wie ich bin, aber er möchte mein Leben auf ein ganz anderes Level sozusagen bringen. Er möchte mich umwandeln, mein Herz umkrempeln und einfach immer wieder neu, dass wir von ihm begeistert sind und dass seine Liebe uns verändert. Das wünscht er sich. Und dazu müssen wir, dieses alte Wort, was ich mit so SZ schreibe, Buße, ist wichtig. Wir müssen umkehren. Wir müssen unsere eigenen Wege sozusagen lassen und Gott wirklich die Priorität geben. Wisst ihr, ich programmiere in meiner Freizeit ganz viel, kurzer Ausschwenker, und vielleicht kennt ihr das, man kann beim Computer in manchen Programmen gibt es Add-ons, also kannst du so dazu installieren, zum Beispiel ein Wörterbuch kann man zu irgendeinem Programm dazu installieren oder ich weiß nicht, vielleicht, ich hoffe, das war jetzt nicht zu abstrakt, also es gibt so Sachen, die kann man zusätzlich dazu machen oder auf einem Handy kann man ja auch eine neue App oder so dazu machen. Und das ist aber ganz interessant, das geht bei Gott so nicht ganz. Gott ist keine App, die du dazu installieren kannst. Ja, das ist ein ganz neues Betriebssystem. Ja, also du musst alles löschen, die Festplatte wird leer und du hast ein ganz neues Betriebssystem. Ja, gut. Vielleicht versteht ihr, was ich meine. Und jetzt ein bisschen technisch. Okay, so wie das Mikro hier. Ganz neues Betriebssystem. Genau. Also wir müssen Buße tun. Wir müssen einmal die Festplatte formatieren. Und es geht von vorne los. Gott schenkt dir die Möglichkeit für einen Neustart. Ja? Wenn Windows lange installiert ist, wird es immer langsamer, muss man es neu installieren. Ja? Und wir brauchen so einen Neustart, damit es wieder losgeht. Okay, ich lasse mal den Computer jetzt. Also Buße ist wichtig. Und das finde ich toll, dass das heute schon so durchkam, bei den verschiedenen Eindrücken, die wir hatten, dass Gott sich wirklich das wünscht und uns das ermöglicht, diesen Neustart. Und wir haben heute schon viele Zeugnisse gehört. Ich habe euch auch noch eins auf Video mitgebracht. Das gucken wir uns gleich an. Ich erzähle noch kurz was anderes. Und zwar, haben wir heute auch viel über zumindest habe ich das gehört, viel über Gebet gehört, so dieses, dass das Macht hat und dass das Veränderung bringt. Und das glaube ich auch. Ich glaube, unser Land und, oder lass uns sagen, unsere Stadt Kiel braucht auch eine Erweckung. Ich finde das total krass, als wir in ILD auch nochmal diese Kirchengeschichte durchgenommen haben. Da gab es so eine Erweckung in Wales. Und ich glaube, sowas brauchen wir hier auch. Wisst ihr, da waren die Kneipen geschlossen, weil keiner mehr Bier trinken wollte. Die wollten lieber beten. Und die Polizei war quasi arbeitslos, weil es nichts zu tun gab. Und das wünsche ich mir auch, dass wir ganz neu, heute ist ja Pfingsten, wir feiern Pfingsten, dass wir ganz neu frisch den Heiligen Geist auftanken können. Und dass auch Leute, die, ich sag mal, wie Rahab, Leute, wo wir sagen würden, ey, das passt doch gar nicht, dass solche Leute, dass die erfüllt werden von Gottes Liebe und auch von seinem Geist und dass Gott Leben transformiert und einfach seine Liebe sichtbar wird und dass wir ihm dann einfach preisen können, weil er so großartig ist. Und ich weiß noch einmal, bei uns in der Stadt haben wir auch so einen Gebetsspaziergang gemacht durch unseren Stadtteil. Ich hoffe, ich springe nicht zu viel hin und her und ihr könnt noch folgen. Also wir haben so einen Spaziergang gemacht und haben gebetet und da war so eine Videothek und da war so eine große, halbnackte Frau drauf und das hat mich immer gestört, weil ich da jeden Morgen mit der Straßenbahn vorbeigefahren bin, auf dem Weg zur Schule. Und wir haben da gebetet, also da gab es so eine Erwachsenenrubrik in der Videothek und wir haben gebetet, dass das dort verschwindet. Und das war dort schon seit Jahren und ich habe mich schon immer wieder darüber sozusagen aufgeregt, aber ich habe nie das so bewusst irgendwie im Gebet bewegt oder so. Und wir standen davor und haben dafür gebetet, Gott, also ist natürlich gemein, aber so schenkt dem, dass da niemand mehr hingeht und dass der nichts verdient. Hauptsache, das ist da weg, wir wollen das hier nicht haben in unserem Stadtteil. Und 2 Wochen später war der Laden leer. Das war so krass. Also es war einfach so krass, ich habe das nicht glauben können. Das klingt so wie Bilderbuch, oder? Also, aber es ist wirklich passiert. Wir haben gebetet und 2 Wochen später war das weg. Und ich glaube, das brauchen wir echt, dass Gott uns unser Land reinigt und uns einen neuen Blick gibt. Und gerade bei auch so einem sensiblen Thema, bei Prostitution, da geht es ja um Sexualität. Und ich finde, das ist so ein sensibler Bereich und der so verdreht ist, dass man das für Geld bekommt. Das ist furchtbar. Das ist überhaupt nicht das, was Gott sich darunter vorgestellt hat. Und weil das so ein, ich sag mal, anonymes Thema ist und es gibt ungefähr, nach verschiedenen Schätzungen, ungefähr 500.000 Prostituierte in Deutschland. Und das ist wirklich traurig, das ist eine große Zahl, aber wir wollen uns eine Geschichte anschauen, wo Jesus wirklich das Leben verändert hat von einer. Sie heißt Kathi und die kommt aus dem Osten von Deutschland, da wo ich auch herkomme. Und das hört man auch an ihrer Sprache, aber ihr versteht sie bestimmt trotzdem. Lasst uns das Zeugnis mal anschauen von Kathi und wie Jesus ihr Leben verändert hat.
Ich habe einen Freund gehabt, der war Alkoholiker. So hat es auch irgendwo angefangen, dass ich Schulden bekam. Meine Eltern ließen sich mit 8 Jahren scheiden. Ich wurde dann vom neuen Freund meiner Mutter misshandelt. Da war ich ca. 10, 11 Jahre alt. Ich bin dann rebellisch geworden, als sich meine Mutter dann endlich getrennt hat von diesem Freund. Bin dann mit 12 Jahren ins Heim gekommen. Und als ich 13 war, wurde ich vergewaltigt. Mit 17,5 ungefähr bin ich das erste Mal anschaffen gegangen. Aus den wenigen Schulden, die ich in der Prostitution sozusagen verdienen wollte, für die Schulden arbeiten gehen wollte, sind noch mehr Schulden geworden am Anfang. Und so war das ein Teufelskreislauf und ich bin nicht rausgekommen. Es lag eine Anzeige gegen meinen Bruder vor, wegen Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz. Er sagte mir, 2006, Weihnachten, wollte er aufhören mit Drogen nehmen. Und er hat es aber leider nicht geschafft. Zu ihm sprach eine Stimme, jetzt ist Schluss mit Drogen, für immer. Und das ist bis heute so. Mein Bruder hat es nicht gewünscht und er hat es nicht vorgenommen. Und er hat garantiert nicht vorgehabt, aufzuhören mit Drogen nehmen. Weil das war eine totale Sucht für ihn. Und er hat gesagt, die Stimme, das war Jesus. Jesus hat zu ihm gesprochen, jetzt ist Schluss damit, mit Drogen nehmen, endgültig. Und das hat irgendwie total reingehauen. Und ein paar Tage später war er zur Jesus House Party und hat wirklich Gott erlebt, Jesus erlebt und wurde dort wirklich berührt in seinem Herzen. Und er saß am Ende der Veranstaltung mit einem Seelsorger da und hat ihm aus seinem Leben erzählt und hat im Gebet Jesus in sein Leben eingeladen. Ja, und von dem Tag an hat er mich ganz oft angerufen. Und hat mir von Jesus erzählt. Er hat gesagt, du kannst es auch so haben. Du kannst im Gebet Jesus in dein Leben einladen. Ich habe mich an dem Abend entschlossen, das gleich zu machen. Nicht damit zu warten. Und ich habe das völlig unspektakulär bei mir zu Hause auf der Couch. Er hat mir das vorgelesen, was ich bete. Und dann habe ich die Augen geschlossen und habe das alles so nachgesprochen, dass ich Jesus in mein Leben einlade und ihm bitte, meine Schuld zu vergeben. Ja, und seit dem Tag hat sich ziemlich viel bei mir verändert. Ich habe die ersten 14 Tage zwar nicht viel gemerkt, aber es hat Auswirkungen auf mein ganzes bisheriges Leben jetzt gehabt. Mein Bruder rief mich wieder an und er war gerade auf einer christlichen Freizeit in so einem Sommercamp. Und er hat mit vielen Frauen für mich gebetet, dass ich aufhören kann mit Anschaffen. Ich habe nicht über die Folgen nachgedacht, wie ich mich finanzieren soll, sondern ich habe sofort aufgehört mit Anschaffen. Es ist völlig anders. Ich kann es mir gar nicht mehr vorstellen, ohne Jesus zu leben. Und ich kann mir auch nicht vorstellen, nochmal das alte Leben irgendwo zu beginnen oder zurückzufallen. Ich möchte es nie wieder vermissen, mit Jesus zu sein.
Ja, danke, Jesus. Mich bewegt das. Ich habe das irgendwann vor Jahren schon mal gesehen und muss mich ein bisschen zusammenreißen. Ich nehme dann emotional mit, aber das ist auch okay, dass uns das mitnimmt, weil das auch uns hilft zu beten. Und vielleicht können wir uns einfach kurz eins machen und ja, jeder für sich kurz dafür, einfach ganz konkret für dieses Thema in Deutschland, dass wir dafür beten, dass Gott Menschen begegnet und uns, vielleicht auch uns gebraucht, um solchen Menschen zu begegnen. Jesus, ich danke dir für Kathi und was du in ihrem Leben getan hast. Und es ist so eine furchtbar traurige Geschichte, wie das alles angefangen hat und schlecht weiterging. Aber du bist in ihr Leben gekommen, Jesus. Und wir beten wirklich, dass du Menschen wie ihr begegnest und dass wir nicht Hindernisse sind, dass du solchen Menschen begegnest, dass wir uns nicht in den Weg stellen und sagen, für die ist es irgendwie nicht oder die sind komisch, mit denen will ich nichts zu tun haben, sondern dass du unser Herz weich machst, Jesus, und uns eine Liebe schenkst, eine ganz ehrliche Liebe schenkst und auch uns wirklich ein reines Herz schenkst, dass wir sowas machen können, dass wir mit Leuten reden können und ja, und nicht Angst haben, sozusagen schmutzig zu werden, wenn wir uns mit Sündern beschäftigen. Wir sind auch nicht besser vor dir, ohne dich sind wir nicht besser. Und wir sind genauso darauf angewiesen, auf deine Liebe und auf deine Vergebung. Lass uns das wirklich ganz tief und neu begreifen. Danke, Jesus. Lass uns gleich noch ein bisschen weiter beten. Wir wollen noch eine so eine Art gute Minute, hieß das mal, haben, wo wir einfach an Leute denken, irgendwer, der dir einfällt, es muss niemand sein, der mit Prostitution Probleme hat, aber also der dort drin verwickelt ist, aber Menschen, die Jesus nicht kennen in deinem Umfeld, und wir nehmen uns einfach eine Minute im Stillen und denken an diese Leute und beten einfach für sie und legen sie Gott hin. Genau, lasst uns das einmal machen. Jesus, ich danke dir, dass du jeden Menschen siehst, dass du uns hier siehst, in der Situation, in der wir gerade sind, und dass du auch die siehst, die uns am Herzen liegen, die uns wichtig sind, vielleicht unsere Verwandten oder aus unserer Familie oder aus unserem Freundeskreis, Bekanntenkreis oder unsere Nachbarn. Jesus, wir wünschen uns wirklich, dass wir zum Zeugnis werden können, aber nicht damit wir gut dastehen, sondern damit du gut dastehst und damit Menschen geholfen werden kann, damit sie dich erkennen können, dich erleben können. Jesus, wir bitten dich um eine Veränderung in unserer Stadt, dass du wirklich Kiel verwandelst, so wie damals in Wales, dass eine Erweckung passiert und dass Menschen einfach dich erkennen. Und dass auch dein Leib hier zusammenwächst. Ich freue mich schon auf diesen Allianzgottesdienst, dass wir wieder gemeinsam uns als Christen eins machen. Schenk uns auch dafür einen Blick, dass wir zusammengehören und dass wir gemeinsam was bewegen können, wenn wir dich um Hilfe bitten. Danke, Jesus, dass dir nichts unmöglich ist. Du bist allmächtig und deine Liebe überwindet alle Grenzen und ja, ist stärker als der Tod. Amen.